Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Wir haben in dieser Woche mal wieder mit dem Trade Republic Gründer Christian Hecker gesprochen. Das Fintech hat gestern am Dienstag sein neues Girokonto und die Bankkarte vorgestellt. Ein ziemlich großer Schritt, denn das Unternehmen macht damit den Neobanken wie N26 und Revolut plötzlich Konkurrenz. Außerdem hat der Neobroker seit langer Zeit mal wieder Geschäftszahlen publiziert und die sind tatsächlich ziemlich imposant. Was Trade Republic mit dem Konto genau vorhat, ob der kostenlose ETF-Sparplan dauerhaft erhalten bleibt und wie es dem Unternehmen gelungen ist, einen zweistelligen Millionengewinn einzufahren, genau darüber habe ich mit Christian im Podcast gesprochen. Viel Spaß damit. Hallo Christian, herzlich willkommen bei Finance Forward.
Hi, frohes Neues.
Vielen Dank. Christian, ihr startet das Jahr mit einem ziemlich großen Aufschlag. Ihr startet jetzt mit einer Bezahlkarte. Dabei erhält man praktisch 1% zurück als Safeback, wie ihr es nennt, also eine Art Cashback-Produkt, was dann in ETFs investiert wird. Ist es aus eurer Sicht jetzt so der große Angriff auf die Neobanken? Sieht ja erstmal so aus.
Ja, ich glaube zunächst einmal, wenn du kurz das erlaubst, also fühlt sich ja schon so ein bisschen an wie damals 2019, als wir das erste Mal Trade Republic gestartet haben. Also wir haben auch damals, glaube ich, im Dezember 2018 die Banklizenz erhalten und sind dann ja auch 2019 am 9. Januar rausgegangen mit dem Produkt. Und das Gleiche ist ja auch heute passiert, nicht? Also 2023 im Dezember haben wir die Vollbanklizenz erhalten und jetzt eben das erste Produkt. Und genau, das ist jetzt quasi eine Bezahlkarte von Visa, mit der Kunde mit jeder einzelnen Zahlung einen sogenannten Safeback zurückbekommt. Das Safeback heißt, ich kriege für jede Ausgabe 1% zurück in einen Sparplan meiner Wahl. Es ist insofern die erste Karte in Europa, die das dauerhaft macht und somit auch eben die erste Karte, die wirklich Bezahlen und Sparen zu einem Produkt macht.
Bevor wir da ins Detail einsteigen, wird es noch unterschiedliche andere Funktionen da drumherum geben? Also ja zum Beispiel gebührenfrei meinem Verständnis nach. Man kann die Karte kostet ein bisschen was, sozusagen einmal 10 und einmal 50 Euro, ob man Metall oder sozusagen normal haben will. Und sonst ist das Konto kostenlos. Was sind noch für weitere Funktionen da irgendwie angedacht?
Genau, also diese Karte kommt ohne Abo-Modell. Das heißt, sie ist insofern erstmal dauerhaft kostenfrei. Als Kunde kann ich wählen zwischen einer kostenlosen virtuellen Karte, die ich dann auch bei Apple Pay oder Google Pay nutzen kann, oder eben einer Classic-Karte, also einer normalen Plastikkarte, die für 5 Euro kommt, oder eben einer Metallkarte. Der Clou der physischen Karten ist, dass das die wirklich erste verspiegelte Karte ist, also vom Design. Ich glaube, du hast sie eben schon gesehen. Die ist wirklich ein perfekter Spiegel, kann mich darin sehen.
Kann damit flexen quasi.
Ja, ich weiß nicht, ob flexen, ob das dann noch das Jugendwort bei Gen Z ist, aber nein, uns war es schon wichtig, nicht? Also ich meine, viele Banken und Neobanks haben ja irgendwie schwarze Karten, so Premium-Karten. Für uns ging es nicht darum, jetzt ein Elitenprodukt zu machen, sondern ein Produkt, wo jeder sich drin sehen kann, ja, und das ist eben mit dieser Spiegelkarte gegeben. Und ansonsten kann man mit dieser Karte eben weltweit kostenlos Geld abheben und die Karte wird...
Unter 100 Euro kosten 1 Euro.
Genau, unter 100 Euro kostet 1 Euro Gebühren. Also wir versuchen, ähnlich wie mit dem Aktienhandel, da sehr, sehr transparent zu sein. Also das, was Geld kostet, geben wir an den Kunden weiter. Also wenn ich eine Metallkarte haben möchte, muss ich die einmalig eben bezahlen. Genauso wie die Plastikkarte. Geldabhebungen kosten einfach Geld, nicht?
Aber kosten euch ja mehr als 1 Euro im Hintergrund.
Nö, also kleine Abhebungen kosten in etwa so 1 Euro und das geben wir quasi an den Kunden weiter. Und insofern, glaube ich, geht sich das da aus. Aber wichtig ist einfach, dass es ein transparentes Modell ist, wo der Kunde weiß, was funktioniert und was nicht funktioniert. Es ist eine Karte ohne Abo und insofern, glaube ich, ein sehr attraktives Angebot. Und gleichzeitig wird es den Kunden dann auch peu à peu möglich sein, eben Geld zu überweisen an Dritte. Also heute kann ich ja nur Geld an mich überweisen und bald kann ich dann eben auch an Dritte Geld überweisen. Insofern wird es dann auch ein klassisches Girokonto sein. Alles per Warteliste wird über die nächsten Wochen, Monate ausgerollt in Europa und da freuen wir uns darauf.
Mhm. Aber es ist, um das jetzt nochmal zusammenzufassen, von der Funktionalität ist es ja schon irgendwie ein Angriff auf das Kernprodukt von jemandem wie N26, Revolut, ING und Co.
Ja, auf dem Papier mag das so wirken, aber das ist nicht, wie wir es positionieren werden und auch nicht, wie wir den Wachstum dort weiter verfolgen wollen. Also was wir ja heute auch dann verkündet haben, ist, wir haben 4 Millionen Kunden, die bei uns über 35 Milliarden Euro verwalten. Das sind Kunden, die sind im Durchschnitt 30 Jahre alt und diese Kunden zahlen monatlich Geld bei uns ein. Ja, und diesen Kunden bieten wir jetzt halt eben heute mit dem Girokonto und der Karte einfach die Möglichkeit, noch einen wirklich wichtigen weiteren Teil ihres finanziellen Lebens bei uns abzubilden. Gleichzeitig gibt es einfach viele Menschen da draußen, die jetzt schon ein Girokonto haben, aber vielleicht noch keinen ETF-Sparplan haben. Und die Möglichkeit jetzt mit diesen Kunden schon früher eine Beziehung aufzubauen, ist sehr spannend. Aber, das ist ganz, ganz wichtig, wir werden damit nicht zur Neobank. Das heißt, im Zentrum von Trade Republic steht weiterhin der Vermögensaufbau, so positionieren wir die Karte mit dem Safeback, so werden wir aber auch im Marketing und auch in der Kundenakquisition weiter vorgehen. Das heißt, wir wollen jetzt nicht den klassischen N26-Kunden für uns gewinnen. Mhm.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Kapital. Seit vielen Jahren zeigt das Wirtschaftsmagazin Kapital Entwicklungen aus der Wirtschafts- und Finanzwelt, begleitet den Wandel von Unternehmen, erkennt neue Trends und erklärt die großen Umbrüche der Weltwirtschaft. Neben Analysen und Tests gibt es unter anderem auch eine umfangreiche Auswahl an Ratgeberthemen. Sichert euch jetzt euer Plus an Wirtschaft und Finanzen. Mit dem Code OMR24 könnt ihr Kapital Plus 3 Monate lang für 99 Cent testen. Einfach auf www.kapital.de/OMR einlösen und alle umfangreichen Ratgeber zu Geldanlage, Vorsorge, Versicherung und Immobilien lesen. Außerdem erhaltet ihr Zugriff auf alle Kolumnen und Analysen der Kapitalexperten. Wir wünschen viel Spaß.
Werbung Ende.
Aber am Ende könnt ihr das ja nicht komplett beeinflussen. Also es kann ja auch einfach einen Kundenansturm von irgendeiner Seite geben, dass die Leute euch einfach erstmal jetzt nur als Girokonto verwenden.
Ja, natürlich. Aber daran liegt natürlich ja auch das Spannende. Denn wenn ich heute als Kunde komme, der im Zweifelsfall nur die Karte erstmal möchte, ich bin 25 Jahre alt und möchte ja mit der Karte flexen, ja, und möchte dann aber den Safeback haben, dann bekomme ich damit ja, ob ich will oder nicht, einen Sparplan. Und insofern steht dann dieser 25-Jährige dann nach einem Jahr Kartennutzung da und hat dann schon auch etwas investiert in einen Sparplan. Im Zweifelsfall ist das dann auch der Beginn der Spar-Journey bei Trade Republic dieses Kunden. Und das ist eine sehr spannende Dimension natürlich, mit jungen Kunden das aufzubauen. Und ich glaube, die Schnittmenge ist sicherlich dort bei den Kunden, die heute bei einer Neobank sind und vielleicht dort dann auch investieren wollen, das aber nicht können. Und dann
führt jetzt N26 hier ein, zumindest.
Ja, aber auch das Angebot von Revolut ist, glaube ich, in der Tiefe und Breite noch nicht wirklich relevant für den klassischen Anleger hier in Deutschland und in Europa. Und damit bieten wir jetzt einfach eine sehr runde Alternative, die sehr attraktiv ist.
Mhm. Es gab ja mal so ein Startup, das hieß Vantik. Die haben zwischendurch dann Insolvenz angemeldet, die auch dieses Prinzip mal sehr früh eingeführt haben, dass man 1% zurückkriegt und das in ETFs steckt. Das hat damals nicht funktioniert, weil es vielleicht sozusagen 2-3 Gedankenschritte vielleicht mehr braucht, als wenn man jetzt irgendwie andere Incentives, die man kennt. Inwiefern glaubt ihr, dass das bei euch quasi besser funktioniert?
Ich habe es nicht mehr ganz vor Augen, aber ich meine, dass das Vantik-Modell ein bisschen anders gelagert war. Ich glaube, da ging es darum, dass man ja auch so eine Rentenversicherung über die Jahre aufbaut, eben indem man Geld zurücklegt. Nein, aber ich glaube, die finanzielle Wirklichkeit eines jungen Menschen ist, dass er an eine Zahl denkt und das ist sein Vermögen. Und dieses Vermögen will er anlegen. Gegen dieses Vermögen möchte er Geld ausgeben. Dieses Vermögen möchte er als auch solches betrachten. Insofern glaube ich, glauben wir sehr stark daran, dass wir eben nicht das Produkt unnötig komplex machen mit einem Girokonto, mit einem Tagesgeldkonto, mit irgendwelchen Vaults oder Unterkonten, die es noch gibt. Nein, bei Trade Republic gibt es am Ende des Tages eine einzige Zahl, die relevant ist. Das ist dein Vermögen. Und egal, was du mit dem Geld machst bei Trade Republic, du verdienst Geld. Also jeden Euro, den du einzahlst, kann ja 3 Wege haben. Entweder du investierst das Geld, dann verdient es am Kapitalmarkt hoffentlich Rendite. Du gibst das Geld aus, dann kriegst du den Safeback zurück. Oder aber du machst nichts mit dem Geld und dann erhältst du heute eine der höchsten Zinssätze in ganz Europa und ohne irgendetwas zu tun. Das heißt, du musst gar nicht mehr dieses Mental Accounting für dich machen. Also wirklich ein sehr, sehr einfaches und komfortables Produkt für den Endnutzer. Mhm.
Glaubt ihr nicht, dass es ein bisschen auch gelernt ist, dass man praktisch mentale Pockets hat, dass sozusagen der Kaffee nicht von dem Geld runterkommt, wo ich jetzt gerade meine Zinsen verdiene? Also inwiefern glaubt ihr, dass es nicht auch gewollt ist, das ein bisschen zu trennen voneinander.
Na, insofern kriegst du ja bei Trade Republic mit deinen beiden Tabs Wealth und Cash schon eine gewisse Trennung hin zwischen dem aktiv investierten Vermögen und dem nicht investierten Vermögen. Aber wir haben in den letzten Jahren viele Kunden getroffen, die sich eben überfordert fühlen von der Komplexität. Und genauso bei, wie wir damals mit Trade Republic 2019 die Auswahl von über 12 Börsenplätzen abgeschafft haben, räumen wir jetzt auch hier mit einer aus unserer Sicht unnötigen Komplexität auf. Aber natürlich werden wir das Produkt über die nächsten Jahre auch mit dem Kunden weiterentwickeln und sehen, dass es für den dann verständlich und einfach wird.
Was plant ihr da so an Bankprodukten? Du hast gerade schon gesagt, das ist eine Debitkarte und es wird es auch bleiben.
Genau, es ist eine Karte, die heute mit Visa rausgegeben wird. Es ist eine Debitkarte, das dann direkt gegenüber dem Verrechnungskonto heute bei uns abgebucht wird. Das kommt dann eben zusammen mit auch dann diesen Girokonten-Funktionalitäten. Sprich, ich kann Geld an Dritte überweisen oder von Dritten empfangen. Und das ist insofern erstmal ein ganz, ganz wichtiger Schritt dahin, diese Vollbanklizenz mit Leben zu füllen. Darüber hinaus werden wir sehen, was da noch kommt, aber konkret ist das erstmal ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein.
Wie ist da die Rechnung praktisch für euch? Weil ihr kriegt ja, wenn man die Karte einsetzt, kriegt man 0,3-0,4% Interchange praktisch zurück als Bank. Ihr gebt jetzt praktisch 1% weiter. Wie ist da eure Rechnung, ohne da zu groß drauf zu zahlen?
Ja, auch das erinnert mich wieder an 2019, als wir damals gestartet haben. Hat jeder gesagt, provisionsfreier Aktienhandel, das ist ja ein Marketing-Gag, der ist dauerhaft nicht möglich und das wird im Zweifelsfall auch gar nicht profitabel sein. Ich glaube heute, und das haben wir auch bekannt gegeben, können wir sagen, 2023 war profitabel und als solches, glaube ich, funktioniert der provisionsfreie Aktienhandel. Das heißt, wir können uns jetzt eigentlich erlauben, alle weiteren Produkte so günstig wie möglich anzubieten und die jeweiligen Vorteile 1:1 dem Kunden zukommen zu lassen. Und auch das machen wir bei der Karte. Ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, wie das Kartengeschäftsmodell funktioniert. Das müssen andere für sich rausfinden. Wir sind der Überzeugung, dass das...
Das interessiert einen ja auch als Kunden, wenn man langfristig bei einer Bank ist, dass das irgendwie funktioniert.
Ja, glücklicherweise sind wir schon seit 5 Jahren im Markt und dafür bekannt, dass wir Versprechen machen, die wir in der Regel halten. Das war so mit dem provisionsfreien Aktienhandel. Das war so mit den Zinsen oder ist so mit den Zinsen. Also keine Bank hat ohne Sternchen so dauerhaft dafür existierende und bestehende Kundenzinsen einfach weitergegeben. Und das haben wir auch nie geändert. Und deswegen darf der Kunde heute auch sehr stark davon ausgehen, dass wir das gleiche auch mit der Karte machen. Ich glaube, wir sind dafür bekannt auch schon, dass wir transparent und fair mit den Produkten umgehen. Also das ist ein langfristiges und dauerhaftes Versprechen.
Glaubt ihr denn das Potenzial eher bei Leuten, die jetzt schon Kundinnen und Kunden bei euch sind, dass jetzt praktisch von den 4 Millionen, 1 Million dieses Konto, diese Karte sich bestellen? Oder glaubt ihr, dass ihr 1, 2, 3, 4 Millionen an neuen Kundinnen und Kunden bekommen werdet?
Ich glaube beides. Also natürlich ist es so, dass wir zunächst einmal an die bestehende Masse von 4 Millionen Kunden nun ein sehr spannendes weiteres Produkt geben, was im Zweifelsfall dazu führt, dass diese Kunden mehr bei uns machen, mehr Geld anzahlen. Gleichzeitig aber ist es so, dass 2 von 10 Europäern ihr Geld anlegen, aber 10 von 10 Europäern ein Girokonto haben. Das heißt, der adressierbare Markt für uns wird über Nacht natürlich größer. Nicht mal nur so in Deutschland, sondern vor allem auch international. Und insofern glauben wir da schon, dass das weitere Wachstumschancen sein kann. Wir werden da rein investieren. Ich glaube, unterm Strich ist es das attraktivste Angebot für dein Geld in ganz Europa heute. Und wir werden sehen, was das dann erreichen wird. Wir, wie du weißt, tun uns immer schwer mit Prognosen. Aber
öffentlich.
Ne? Ja, wir versuchen uns da nachhaltig vorzutasten.
Ja. Inwiefern werdet ihr die Organisation praktisch mitskalieren, weil es ja schon irgendwie ein ganz anderes Game ist mit Kundensupport? Da rufen jetzt plötzlich Leute an, die irgendwie, keine Ahnung, Kaffee funktioniert nicht, die Bezahlung oder Betrugsmaschen ist ja bei neuen Angeboten so auch, dass Betrüger erstmal versuchen, das irgendwie auszunutzen. Das heißt, ihr habt da plötzlich komplett neue Themen. Inwiefern habt ihr die Organisation darauf eingestimmt, dass ihr damit klarkommt?
Ja, ich glaube, unabhängig vom Kundenservice erwarten wir nicht, dass die Organisation sich jetzt groß weiterentwickelt. Ich meine, wir haben die Strukturen, die Produkte ja schon über Jahre aufgebaut. Insofern ist da schon viel da. Natürlich werden wir weiter in den Kundenservice investieren, was eher eine Funktion der Anzahl der Kunden ist, als der Komplexität. Darüber hinaus, im Rahmen der Erteilung der Vollbanklizenz haben wir auch viele von den Prozessen, Strukturen auch Richtung Fraud natürlich diskutiert mit der Aufsicht und fühlen uns da gut vorbereitet. Und der Rest ist wie immer beim Startup Learning by Doing. Aber wir glauben, dass...
Es darf halt nicht so viel schief gehen, ne? Sonst steht die BaFin auf der Matte, sieht man bei N26 und Solaris, die ja erstmal sozusagen Wachstum vielleicht über Struktur gesetzt haben und jetzt sozusagen seit sehr langer Zeit mit den Finanzaufsehern im Konflikt stehen.
Ja, ich denke, in den letzten 5 Jahren hat der Trade Republic wirklich sehr wenige Berührungspunkte mit der Aufsicht und hat sich da auch eine gewisse Reputation erarbeitet. Gleichzeitig haben wir natürlich auch Erfahrungswerte gesammelt im Wertpapiergeschäft, was auch ein sehr, sehr komplexes Geschäft ist und auch sehr viele Risiken natürlich hat. Und insofern, im Zuge der Vollbanklizenz konnten wir auch die Aufsicht davon überzeugen, dass wir in der Lage sind, das neue Geschäft abzubilden. Und wir werden das, wie wir es immer bei Trade Republic machen, das langfristig, langsam und mit gewisser Nachhaltigkeit betreiben und es daran vortasten, aber glauben auch, dass wir in den letzten 5 Jahren gezeigt haben, dass das funktioniert.
Okay. Lass uns jetzt nochmal ein bisschen auf euch als Firma ranzoomen. Im letzten Geschäftsjahr, was ja bis September 2022 ging, also vorletztes Geschäftsjahr, wo die Zahlen jetzt zuletzt öffentlich wurden, habt ihr noch einen Verlust von 124 Millionen bei einem Umsatz von knapp 100 Millionen gemacht. Wie schaust du da rückblickend auf das Ergebnis? Habt ihr da kostenseitig zu optimistisch geplant?
Nein, es waren damals bewusste Ausgaben, die wir gemacht haben. Ich glaube, wenn man kurz einen Schritt zurücktritt, dann war seit Beginn Trade Republic ein im Kerngeschäft gesundes Produkt. Bedeutet, dass wir mit jedem Trade, mit jedem Kunden einen sogenannten positiven Deckungsbeitrag erzielt haben, sprich Geld verdient haben. Natürlich als Venture-backed Company sammelt man Geld ein. Warum? Damit man eben außerhalb dieses Cashflows investieren kann. Das haben wir gemacht, vor allem in den Jahren 2021. Wir haben investiert natürlich zunächst einmal in die Organisation, sprich Menschen eingestellt, damit wir eben diese Innovationsplattform aufbauen können und diese Technologie aufbauen können. Dann haben wir natürlich sehr, sehr viel im Marketing investiert, um einfach die Marke aufzubauen, um Kunden zu akquirieren. Und natürlich gibt es gewisse Einzelprojekte, wie zum Beispiel die Vollbanklizenz, die einfach in sich Geld kosten. All das hat man ja auch gesehen dann in diesen Verlusten. Aber nichtsdestotrotz war das Kerngeschäft immer gesund. 2022 haben wir dann sehr früh erkannt, dass sich im änderten Zinsumfeld die Herausforderungen ändern werden für Banken und für Broker, vor allem für Broker eben. Warum? Weil durch höhere Zinsen die Bewertung natürlich unter Druck geraten, gleichzeitig aber eben auch die Börsenumsätze im Zweifelsfall stagnieren oder nach unten gehen. Und diese Hausaufgaben haben wir gemacht. Wir haben damals weiteres Geld eingesammelt von OTPP, also Ontario Teachers Pension Plan, 250 Millionen. Wir haben die Firma restrukturiert, wir haben unser komplettes Marketing überdacht, wir haben gewisse Projekte.
Was heißt das dann konkret? Also ein paar Entlassungen waren ja öffentlich. Was heißt sonst sozusagen die Umkrempelung der Firma? Wie kann man sich das vorstellen?
Naja, es, rein betriebswirtschaftlich betrachtet, wenn der Zinssatz steigt, dann steigt natürlich auch meine Hurdle Rate für interne Investitionen. Ja, das heißt, Sachen, die im Nullzinsumfeld Sinn machen, machen im Zweifelsfall in einem 4%-Umfeld keinen Sinn mehr. Was heißt das konkret? Wir haben zum Beispiel sehr, sehr viel in die Datenverarbeitung und Optimierung von Marketingalgorithmen gesteckt. Das macht in dem Fall keinen Sinn mehr. Insofern haben wir dann dieses Thema umstrukturiert, haben viele Mitarbeiter in andere Teams umstrukturiert. Manche Leute haben dann eben auch einfach die Firma verlassen, deswegen leider. Aber das war damals dann eben die richtige Entscheidung, um wirklich um uns auf das zu fokussieren, was für uns zentral war, nämlich das Wachsen des Kerngeschäftes und Brokerage. Und ich glaube, 22 in dem Abschluss sieht man noch viele von den diesen Übergangsaufwendungen, die da noch reflektiert waren. 2023 hat sich die Kostenseite also da sehr stabil entwickelt. Gleichzeitig hat sich die Umsatzseite positiv entwickelt, immer noch wegen den wachsenden Kundenzahlen und Börsenumsätzen dann auch in dem Zeitraum. Und insofern steht dann einfach ein profitables Gesamtjahr 2023 da, wo wir
einen zweistelligen Millionengewinn, sagt ihr.
Genau, einen zweistelligen Millionenbetrag und auch wirklich harter Net Profit, also ganz unten in der P&L, was ja auch nicht immer der Fall ist. Und wir waren sogar jeden einzelnen Monat profitabel seit Weitergabe der Zinsen. Ich glaube, das muss man auch immer dazu sagen. Insofern, glaube ich, ist der Beweis erbracht, dass das provisionsfreie Aktienhandeln in sich ein gesundes Geschäft sein kann und man eben damit Geld verdienen kann.
Mhm. Du hast ja schon gerade gesagt, jetzt profitabel von eins sozusagen mehr als 100 Millionen Verlust. Inwiefern ging das zulasten des Wachstums, dass da Wachstum quasi abgewürgt wurde?
Ja, beim Wachstum sehen wir eigentlich zwei Effekte. Auf der einen Seite natürlich haben wir selber die Aufwendungen reduziert. Das hat aber unterm Strich gar nicht bedeutet, dass wir weniger schnell gewachsen sind. Wir haben heute, können wir das sagen, das wussten wir natürlich damals nicht, das Geld intelligenter ausgegeben. Ja, das heißt, wir haben schon sehr viel geschiftet. Was wir da gemacht haben, will ich natürlich nicht sagen. Das ist unser Geheimnis. wir konnten quasi dort die Effizienz oder der Return des investierten Euros deutlich erhöhen. Gleichzeitig sehen wir natürlich auch, dass der Wettbewerbsdruck ein ganz anderer ist. Bedeutet, viele Wettbewerber haben einfach ihre Ausgaben noch viel stärker zurückgefahren als wir. Sind ja auch heute immer noch nicht profitabel. Und natürlich spüren wir das auch. Das heißt, ich kann sagen, wir haben immer noch ein sehr starkes Wachstum 2023 gehabt. Aber vor allem auch relativ starke Marktanteile gewonnen in eigentlich allen Märkten gegenüber den bestehenden Brokern, aber eben auch Startup-Brokern. Und ich glaube, das ist eine gute Grundvoraussetzung für 2024.
Aber wie stark seid ihr 2023 gewachsen? Es gab ja so eine Leerstelle von diesen 1 Million Kundinnen und Kunden und jetzt 4 Millionen. Wie viel entfällt da praktisch auf das Jahr 2023?
Ja, wie du weißt, machen wir keine Wasserstandsmeldung, aber es hat sich schon sehr solide entwickelt. Man kann zum Beispiel davon ausgehen, dass sich die Asset-Basis 35 Milliarden fast verdoppelt hat im Jahr 2023, was eben auch daran liegt, dass die bestehenden Kunden einfach weiter konstant Geld eingezahlt haben und sich dann halt eben so ein sogenannter Zinseszins fast, also in Anführungszeichen, ergibt. Und das sieht man eben auch. Mhm.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Liquid. Viele von euch werden es kennen, das Streben nach Selbstoptimierung und dem ständigen Drang, sich weiterzuentwickeln. Die hohen Anforderungen an sich selbst übertragen sich auch oft auf andere Bereiche des Lebens. Umso spannender ist es, dass viele erfolgreiche Menschen nicht denselben Anspruch bei ihren Finanzen entwickeln. Wer aber kein Anlageprodukt von der Stange, sondern hochwertige, maßgeschneiderte Anlagelösungen und einen persönlichen Ansprechpartner sucht, sollte einmal bei Liquid vorbeischauen. Liquid ist ein moderner Vermögensverwalter auf Family Office Niveau. Spezialisiert darauf, Anlegern einen exklusiven Zugang zu Anlagelösungen zu bieten, die bisher nur Großanlegern zur Verfügung standen. Mit Liquid erhaltet ihr nicht nur Zugang zu erstklassigem Wealth Management, sondern auch zu den weltweit führenden Venture Capital und Private Equity Fonds. Wer sich jetzt eben ertappt gefühlt hat und seine Finanzen weiterentwickeln möchte, bekommt hier seinen Reminder, sich einen Moment Zeit zu nehmen. Alle Infos und ein erstes persönliches Gespräch bekommt ihr auf www.liquid.de/ffwd.
Werbung Ende.
Wie zufrieden sind sozusagen die Kundinnen und Kunden oder die Bilanz in dem letzten Jahr? Das war ja so ein bisschen vor allem getrieben durch den Wertzuwachs von so 7 Firmen, also vor allem den Tech-Firmen. Sonst war es ja eigentlich von der Börse nicht so super gut. Wie haben das eure Kundinnen und Kunden gespürt?
Ja, also ich glaube, wenn man heute auf die letzten 5 Jahre zurückblickt, dann gab es so die Phase 2021, wo natürlich viele Kunden das erste Mal angefangen sind, Geld anzulegen und wo es ja schon auch in der Presse immer wieder diese Unkenrufe gab, ist das eine Corona-Generation, die bei der ersten Krise sofort nervös wird, alles verkauft und wieder sich zurückzieht vom Kapitalmarkt, so ein bisschen wie die Telekom-Aktie. Heute kann man sagen, das ist eben nicht der Fall. Also ich glaube, 2022, aber auch 2023 war unterm Strich ein okayes Börsenjahr, ist ja doch noch irgendwie alles gewachsen. Gleichzeitig darf man aber nicht vergessen, dass durch die Zinsen, die unglücklicherweise globalen Kriegssituationen, sehr, sehr viel Unsicherheit im Markt war. Es gab viele Hoch- und Runterphasen. Und heute kann ich sagen, die Kunden sind am Ball geblieben, haben ihre ETF-Sparpläne oder Aktiensparpläne weiter bedient, haben also auch weiter Vermögen aufgebaut und investieren natürlich erstmal global diversifiziert in den MSCI World, der sich ja auch ganz solide entwickelt hat. Und haben natürlich auch einen leichten Bias zu Tech-Werten. Insofern, glaube ich, sah unterm Strich das Börsenjahr für viele gar nicht so schlimm aus. Und das zeigt sich eben auch an den Zahlen, dass diese Kunden bei uns geblieben sind und immer noch jeden Monat ihre Sparpläne bedienen. Hm.
Wie haben sich die Sparplanzahlen entwickelt? Weil gab es ja bei den Kollegen von Finanzszene ein paar Berichte, dass von vielen anderen Playern die Zahlen relativ stark gegen Ende des Jahres eingebrochen sind. Also die neuen ETF-Sparpläne. Wie ist da die Situation bei euch?
Das kann ich so nicht für uns behaupten. Also die Zahl der ETF-Sparpläne ist wirklich eine der am konstantesten wachsenden Zahlen in der gesamten Firma. Wir sehen heute, dass im Durchschnitt fast jeder Kunde mehr als einen Sparplan hat, weil natürlich auch manche Kunden 4-5 Sparpläne haben. Und insofern wächst diese Zahl stetig weiter und ist auch das Brot- und Buttergeschäft von Trade Republic.
Okay. Mehr ins Detail gehen wollt ihr da nicht, oder?
Nein.
Okay. Ihr verkündet heute auch diese 4 Millionen, über die wir gerade schon gesprochen haben. Wie genau definiert ihr das? Weil zum Beispiel bei N26 ist es ja so, dass ertragsrelevant nur sozusagen die sind, die sich sozusagen identifiziert haben. Das ist dann sehr viel weniger als diese 8 Millionen, also knapp die Hälfte davon. Wie ist die Situation bei euch bei den 4 Millionen?
Ja, also die Kundenzahl ist schon aus unserer Sicht eine eng definierte, bedeutet, das sind wirklich KYC-te Kunden, die auf der Plattform sind. Und ich kann auch sagen, ein weit überwiegender Großteil der Kunden hat Geld eingezahlt und hält auch sogar eine Aktie oder hat irgendwie Geld investiert davon. Also wirklich viele, viele dieser Kunden sind wirklich aktive Kunden. Und ich glaube,
also mehr als 50%.
Ja, also wie gesagt, wir geben ja wenig Zahlen, das ist aber doch ein Großteil der Kunden sind schon mehr als 50%. Ja, ja. Wirklich ein großer Teil, also weit mehr als 50%, sind wirklich im engeren Sinne aktiv. Das sieht man, glaube ich, auch einfach an den 35 Milliarden an Assets. Das wäre ja sonst gar nicht möglich, mit irgendwie wenigen Millionen Kunden das zu erzielen. Und heute hat der durchschnittliche Trade Republic-Kunde mehr als 8.000 Euro auf dem Konto. Natürlich eine Durchschnittszahl. Sprich, wenn ich mir die Kunden angucke, die seit 2 Jahren bei uns sind, dann haben die mehr als 20.000, 25.000 Euro im Durchschnitt auf ihrem Konto. Das heißt, zahlen immer wieder mehr Geld ein. Und ich glaube auch, das ist eine andere Wertigkeit an Kunde, als manche andere Fintechs haben. Ja, wir können heute sagen, unsere Kunden, also diese 4 Millionen Kunden, verwalten in der Regel einen Großteil ihres privaten Vermögens bei Trade Republic, und das ist natürlich eine sehr, sehr harte Währung.
Wird wahrscheinlich aber ein bisschen sinken durch das Girokonto-Produkt.
Ja, neue Kunden, aber wenn diese Kunden dann eben auch beginnen, jeden Monat wiederkehrend Geld einzuzahlen, ergibt sich natürlich auch weitere Wachstumschancen. Also ich glaube, da bedingt das eine das andere.
Okay. Genau, zum Abschluss noch zwei Themen. Zum einen Robinhood, sozusagen eins der Vorbilder der sozusagen Anfangszeit von Neobrokern, macht sozusagen den zweiten oder dritten Anlauf in Europa, ist in Großbritannien mit der Trading-App gestartet, in ganz Europa mit dem Krypto-Angebot, sind im Marketing gleich wieder relativ aggressiv. Wie fürchtet ihr euch davor, wenn die jetzt sozusagen den Anlauf starten?
Ach, fürchten tun wir uns von niemandem. Also ich glaube einfach, Robinhood hat in Amerika eine ganze Generation von Menschen bedient, die kurzfristig anlegen wollen, vielleicht sogar traden wollen, vielleicht sogar zocken wollen hier und da, und hat natürlich da trotzdem eine sehr, sehr große Firma aufgebaut. Ich würde sagen,
versuchen das ja auch ein bisschen in die andere Richtung zu drehen mittlerweile, dass es eher langfristig incentiviert ist.
Ja, natürlich, aber trotzdem ist natürlich ein Großteil der Kunden erstmal deswegen gekommen. Ich glaube, heute nach 5 Jahren muss man sagen, dass die Vision und Mission von Robinhood und Trade Republic relativ diametral sind. Also im Fokus von Trade Republic steht schon seit Tag 1 der langfristige Vermögensaufbau. Und da haben wir eben viele, viele Kunden auf den Weg gebracht, das mit uns zu tun. Und ich glaube, dass wir in den letzten Jahren eine sehr, sehr starke Plattform aufgebaut haben, die das eben sehr günstig, sehr einfach, sehr sicher den Menschen ermöglicht.
Und Derivate können sie aber trotzdem ja handeln, wenn sie wollen.
Ja, aber da haben wir du und ich ja schon lange drüber gesprochen, auch öffentlich. Also weniger, also eine einstellige Prozentzahl an Kunden hat jemals ein Derivat angefasst. Also den Punkt möchte ich nicht machen. Nein, es geht darum, dass, wenn man sich, glaube ich, heute die Kundengruppe von Robinhood anguckt und von Trade Republic anguckt, dann sieht man andere Kunden mit einer anderen Motivation. Das war auch der Grund, warum damals Ontario Teachers Pension Plan in Trade Republic investiert hat, weil man einfach unsere Zahlen 22 nehmen konnte und neben die Quartalszahlen von Robinhood legen konnte. Ich glaube, im gleichen Zeitraum haben wir extrem Kunden und Einlagen gewonnen, währenddessen Robinhood, glaube ich, aktive Nutzer verloren hat. Glaube ich, ist es gut, wenn ein weiterer Spieler in Europa ist. Sie sind ja auch gerade nur in UK, ich glaube auch immer noch in der Testflight-Phase. Aber wir werden weiter in das investieren, was uns stark macht, und das ist der nachhaltige Vermögensaufbau, und Firmen wie Charles Schwab begeistern uns, und Robinhood ist da nur einer von vielen.
Begeistert dich nicht.
Bitte?
Begeistert dich nicht.
Doch, begeistert uns.
Ach so.
Doch. Also nee, Charles Schwab ist eine tolle Firma.
Robinhood begeistert euch nicht.
ach doch, natürlich ist Robinhood und mit denen vergleichlich insofern ist immer noch eine tolle Firma. Ich hatte ein tolles Produkt aufgebaut, eine ganze Kategorie geschaffen. Also deswegen darf man da nicht vermessen sein. Das ist eine tolle Firma, toll geführt, einen tollen Börsengang gemacht. Aber sie haben ihren Markt definiert und ihre Richtung definiert, ihre Strategie definiert und wir unsere. Und die ist einfach sehr diametral. Und deswegen sehen wir Robinhood als eher als einen von vielen Brokern, die kurzfristiges Anlegen im Fokus haben. Und wir wollen eher in die Richtung Sparen und Vermögensaufbau.
Okay. Genau, und letztes Thema noch, Payment for Order Flow, also sozusagen Rückvergütung pro Trade. Das ist ja sozusagen eine Praxis, die jetzt verboten wird. Du hast öffentlich gesagt, dass sozusagen ein Drittel der Einnahmen ausmacht. Inwiefern bereitet ihr euch auf das Verbot jetzt sozusagen geschäftsmodellmäßig vor?
Nochmal so einen netten Abschluss zum Ende des Gesprächs.
Ja, ja. Genau.
Nein, also ich glaube, zunächst einmal, das muss ich laut und klar sagen, also der mögliche Verbot von Payment for Order Flow ist ein riesen Lobbyismuserfolg der Monopolbörsen. Damit meine ich die Deutsche Börse und Euronext. Das sind einfach zwei quasi Monopolisten, die hier in Deutschland und in Europa versuchen, ihre Marktstellung zu behalten und dafür sehr viel Lobbyismus machen. Man muss ganz klar sagen, das mögliche Verbot ist ein riesen Rückschritt für die Privatanlegerinnen und Privatanleger in ganz Europa. Das wird sich, glaube ich, in den nächsten Jahren noch sehr klar zeigen. Und eine Sache hat Trade Republic gezeigt, nämlich dass Retail Flow Wert hat. Und die Banken und Broker und Börsen in den letzten 10 Jahren haben den Kunden immer wieder erzählt und weisgemacht, dass der Retail Flow eigentlich lästig ist und gar keinen Wert hat. Also diesen Beweis haben wir erbracht. Und wahrscheinlich wird das Verbot 2026 in Kraft treten in Deutschland. Und insofern gibt es, glaube ich, 3 Jahre, in denen sich das Kräfteverhältnis zwischen Börse, Market Maker, Broker und Kunde erheblich verändern wird. Aber wir werden dafür kämpfen, dass dieses Geld nicht aus dem Markt verschwindet und den Retail-Anlegerinnen und Anlegern immer noch erhalten bleibt. Und wir haben heute die Purchasing Power von 4 Millionen Privatanlegern und einer neuen Generation von Sparern. Deswegen werden wir sehen, wie das passiert. Aber in der Tat, klar, es macht ein Drittel unseres Umsatzes aus, aber eben auch nur ein Drittel. Und
die anderen 2 Drittel sind dann was genau?
Das sind vor allem dann auch die Revenue Shares mit den Emittenten und eben Teil der Fremdkostenpauschale. Und als solches.
Also dieser 1 Euro, den man pro Trade dann bezahlt.
Das Handelsbilanz gilt ganz genau. Ja. Und als solches werden wir natürlich jetzt auch auf weitere Produkte starten, die im Zweifelsfall das weiter diversifizieren werden. Aber die Idee, eine Karte und ein Konto rauszubringen, ist vollkommen losgelöst von der Payment for Order Flow Debatte. Also das eine hat das andere nicht bedingt. Und wie gesagt, ich kann allen Anlegerinnen und Anlegern nur Mut und Hoffnung zurufen. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Wir werden sehen, wie sich dieses Kräfteverhältnis verschieben wird in den nächsten 3 Jahren. Aber Retail Flow hat Wert und der wird auch erhalten
werden. Du hast ja, glaube ich, der FAZ auch schon gesagt, dass ihr weiter zu eurer Versprechen steht, dass die ETF-Sparpläne kostenlos bleiben.
Genau, gegeben den aktuellen Informationen Richtung der Regulierung, ja. Also wir werden den ETF-Sparplan als kostenloses Basisprodukt erhalten. Und das ist einfach das Gründungsversprechen von Trade Republic. Und ich glaube, auch da darf man sich nicht vertun. Am Ende des Tages erhalten fast alle Banken und Broker in Europa eine Form von Payment for Order Flow. Und viele sagen dann, es ist nur ein Teil ihres Umsatzes. Ja, das mag richtig sein, aber es ist ein größerer Teil ihres Gewinnes, weil natürlich Payment for Order Flow ohne korrespondierende Kosten kommt. Und insofern, glaube ich, wird sich da der ganze Markt ein Stück weit neu ordnen. Und im Zweifelsfall ist dort der Effiziente und Innovative besser aufgestellt als die bestehenden. Und von daher werden wir sehen, wie der Markt sich neu sortiert. Aber ich glaube, für heute ist das keine mehr drängende Frage.
Alles klar, Christian. Unsere Zeit ist leider schon um. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und wir werden das genau im Blick behalten und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
Vielen, vielen Dank.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.